the story reveals your fears, reveals your passions. It's kind of a form of a dream, and then it's more interesting, and in a way also more truthful than just writing copy-paste what happened to me today.
Geschichten sind interessanter und wahrhaftiger, als bloß aufzuschreiben, was einem gerade passiert ist, sagt Eshkol Nevo, der es wissen muss. Nach 5 international erfolgreichen Romanen hat er nun, wie er sagt, sein bisher lustigstes und zugleich traurigstes Buch geschrieben. Die Wahrheit ist, so lautet der deutsche Titel in der Übersetzung von Markus Lemke, erschienen im DTV-Verlag. Im hebräischen Original und auch in allen anderen Übersetzungen heißt der Roman Das letzte Interview. Über dieses angeblich letzte Interview habe ich mit Eshkol Nevo und auch seinem Übersetzer Markus Lemke gesprochen. Ich bin Natascha Freundl und begrüße Sie zu einer neuen Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Eshkol Nevo, geboren 1971 in Jerusalem, gehört zu den beliebtesten Autoren Israels. Sein Debütroman 4 Häuser und eine Sehnsucht ist Schulstoff im Abiturjahrgang seines Landes und er leitet einen höchst renommierten Kurs für kreatives Schreiben. Das fragile soziale Gefüge seines Landes, die Stärke lebenslanger Freundschaften, das sind die Themen Eshkol Nevos in vielen seiner Bücher. Jetzt hat er vor allem über eine Person geschrieben, die merkwürdige Ähnlichkeit mit ihm selber hat. Ein international erfolgreicher Schriftsteller, dessen Großvater 3. Ministerpräsident Israels war und über dessen Privatleben offenbar sehr viele Leserinnen und Leser gern mehr erfahren würden. Der Schriftsteller stellt sich nun diesen Fragen oder weicht ihnen aus. Wenn ein Roman im Titel Wahrheit verspricht, ist jedenfalls Skepsis geboten. Ich habe mit Eshkol Nevo telefoniert, wobei er sich selber bei ihm zu Hause in Ranana mit dem Handy aufgenommen hat. Lassen Sie uns zuerst, Eshkol Nevo, über die Form des Romans reden. Sie antworten auf verschiedene, scheinbar schlichte Fragen, zum Beispiel, wie autobiografisch sind Ihre Bücher? Denken Sie an Ihre Leserschaft, wenn Sie schreiben? Gibt es eine biblische Gestalt, der Sie sich besonders verbunden fühlen? Sind das die häufigsten Fragen, die Ihnen bei Lesungen oder von Journalisten gestellt werden?
Well, actually, yes. I had this rule I made in this game of questions and answers.
So ist es. Ich hatte eine Regel in diesem Spiel aus Fragen und Antworten. Die Fragen mussten echt sein, entweder aus einem Interview oder einer Lesung. Und beim Schreiben habe ich jede besondere Frage an mich, jede besonders interessante, seltsame oder lächerliche Frage gleich mit ins Buch aufgenommen. Was die Antworten betrifft, und das war die Idee zu diesem Buch, ging es mir darum, so zu antworten, wie ich mich das nie getraut habe in einem realen Interview oder in einer realen Lesung. Ich wollte ins Extrem gehen. Oder mit einer Geschichte antworten, nicht wie gewöhnlich.
Ist es denn schwieriger oder leichter, über ein alter Ego zu schreiben, dass er viele Details der eigenen Biografie teilt, oder über eine völlig erfundene, völlig frei erfundene Figur?
Da muss ich zuerst erzählen, wie ich auf den Roman gekommen bin. Es begann, wie gesagt, als Spiel. Ich steckte in einer Schreibblockade mit einem anderen Buch. Und dann fing ich dieses Spiel aus Fragen und Antworten an. Wie eine Schreibübung, um meinen Kopf frei zu machen oder mich von dem Zwang zu lösen, fiktive Figuren erfinden zu müssen. Ich habe dann so 60 Seiten mit Fragen und Antworten geschrieben, vor allem über mein wahres Leben, meine Biografie. Aber nach und nach wurde eine Geschichte daraus. Und ab diesem Punkt hat mich meine eigene Biografie, mein reales Selbst, nur eingeschränkt. Intuitiv habe ich mich davon entfernt. Es entstand ein alter Ego. Und schon war Fiktion dabei. Ich schrieb nicht nur, was war, sondern was hätte sein können. Das machte Spaß. Es war spielerisch. Ich habe nie zuvor über einen Schriftsteller geschrieben. Bei anderen Figuren musste ich immer recherchieren. Aber dieses Leben hier kenne ich.
Writing about characters, and this time, you know, this is the sort of life that I know.
Ihr Eshkol Nevo im Buch klagt über eine Dysthymie, früher hätte man das einfach Midlife Crisis genannt. Sie schreiben darüber so ironisch, dass ich annehme, auch das hat Ihnen einfach große Freude bereitet, große Lust bereitet, diese Midlife Crisis auszumalen.
Ich würde es nicht gerade Spaß nennen, über eine Midlife-Crisis zu schreiben. Ich sage Ihnen die Wahrheit, also jetzt die echte Wahrheit. Als ich dieses Buch geschrieben habe, hatte ich die wirklich dunklen Tage meiner Midlife-Crisis schon 6 oder 7 Jahre hinter mir. Ich konnte also aus einer gewissen Distanz darüber schreiben. Vielleicht haben Sie deshalb Ironie herausgelesen oder eine gewisse Leichtigkeit. Als ich in der Midlife-Crisis steckte, war nichts leicht. Ich fühlte mich verloren, wie meine Romanfigur. Alles geht schief. Er möchte neu anfangen, aber weiß nicht wie. Er fühlt diese Dysthymie, diese ständige Traurigkeit, aber weiß nicht, wie er da rauskommt. Und er versteht nicht, woher es kommt. So ungefähr habe ich mich gefühlt, als ich 40, 41 war. Nach dem großen Erfolg meines Buchs Neuland. Ich konnte nicht verstehen, wieso ich nicht glücklich war, obwohl ich diesen Bestseller hatte. Als ich Die Wahrheit ist geschrieben habe, oder wie das Buch auf Hebräisch heißt, Das letzte Interview, konnte ich darauf schon zurückblicken und wollte meine Hauptfigur auf diese Reise schicken, um vielleicht herauszufinden, wie er diesen Teufelskreis verlassen kann.
Trying to take my character into this journey to find out how can he get out of this circle.
Lernen wir die Hauptfigur, dieses alter Ego im Roman, etwas näher kennen. Es ist die 8. von, wenn ich mich nicht verzählt habe, 111 Fragen, die Niveau hier mit allen Raffinessen eines gewieften Geschichtenerzählers beantwortet. Sie lautet: Was für ein Kind waren Sie? Wir hören diesen Auszug in der deutschen Übersetzung von Markus Lemke, gelesen von Paul Sonderegger. Doch zuerst Eshkol Nevo selbst auf Hebräisch.
איזה מין ילד היית? דומה מדי לילד הבוכה. זה שבקופת החולים הייתה תלויה תמונה שלו, וכשהיינו מחכים בתור לדוקטור שנייצ'ר, ילדים היו מצביעים עליי ועליו חליפות.
Was für ein Kind waren Sie? Dem weinenden Jungen viel zu ähnlich, der auf einem Plakat in der Kinderarztpraxis an der Wand hing. Und wenn wir auf einen Termin bei Dr. Schneitscher warteten, deuteten immer Kinder abwechselnd auf ihn und auf mich. Außerdem ständig Fantasien nachhängend, nicht unbedingt lesend, aber die ganze Zeit vor mich hin fantasierend. Und verliebt, ständig und über beide Ohren, jedes Mal in ein anderes Mädchen, ohne ihr etwas davon zu sagen. Und immer mit dem Gefühl, etwas zu vermissen. Von klein auf habe ich mich als Kind in Erinnerung, dass mit dem permanenten Gefühl durch die Gegend läuft, etwas zu vermissen. Noch war mir niemand gestorben, aber wir sind ständig umgezogen. Jeden Sommer habe ich mich von den alten Freunden verabschiedet, nur um im Herbst darauf neue Freunde zu finden. Wobei, nebenbei gesagt, gar nicht mal sicher ist, dass das der Grund ist, warum ich mit dem permanenten Gefühl von Sehnsucht durch meine Kindheit gegangen bin. Vielleicht ist das einfach so. Und es gibt Zickzack-Kinder und Sehnsuchtskinder. Ich versuche, irgendeinen konkreten Augenblick in all diesen rührseligen Worten zu isolieren. Das ist es, was ich von meinen Schülern immer verlange. Seid konkret, brecht das Gefühl zu greifbaren Bildern herunter. Aber von allen Bildern, ich weiß nicht warum, ich war 6, vielleicht auch 7, und bin mit Großvater Itzhak in den Lunapark gegangen. Er war da schon ziemlich alt und hatte keine Kraft mehr oder einfach keine Lust, mit mir in die Fahrgeschäfte zu gehen. Also hat er mich nur von einer Attraktion zur nächsten begleitet und mich zwischendurch immer mal wieder überredet, einen Schluck aus der Armeewasserflasche zu nehmen, die er mitgenommen hatte. Für mich war das vollkommen in Ordnung, dass er nicht mitkam. Alleinsein war damals noch kein Angstgefühl. Ich bin freudig allein in die Achterbahn und habe nicht einmal geschrien, auch bei den steilsten Schussfahrten nicht. Die Geisterbahn fand ich hauptsächlich langweilig. Das Riesenrad war eine großartige Gelegenheit, sich die ganze Stadt von oben anzuschauen. Nicht der kleinste Anflug von Furcht. Bis das Spiegellabyrinth an der Reihe war. Eine scheinbar harmlose Sache. Ich glaube, heute gibt es das schon gar nicht mehr. Dafür ist das Ganze zu harmlos und unschuldig. Alles, was man tun musste, war, zwischen verspiegelten Wänden den richtigen Weg vom Eingang zum Ausgang zu finden. Es fing undramatisch an. Ich nahm die ersten beiden Abzweige im Labyrinth, aber dann war ich plötzlich von meinen eigenen Spiegelbildern umstellt. Ich erinnere mich noch genau an den Augenblick Unmengen verzerrter Gestalten, die mir ähnlich sahen und auch wieder nicht, kreisten mich ein. Einige hatten einen übergroßen Kopf und spindeldürre Beine. Andere monströs dicke Beine und einen winzigen Schrumpfkopf. Leichter Schwindel befiel mich und ein starkes Gefühl, das ich bis dahin nicht gekannt hatte, ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Ich versuchte weiterzugehen, aber wohin ich mich auch wandte, immer stieß ich auf mein verzerrtes Ich. Immer und immer wieder, bis ich mich am Ende verzweifelt zu Boden sinken ließ, an eine Wand gelehnt dasaß und nachdachte. Um Hilfe zu rufen, machte keinen Sinn, weil Großvater ohne sein Hörgerät nur schlecht hörte. Ich komme hier nie wieder raus, dachte ich.
Eines der einprägsamsten Bilder im ganzen Buch und in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, ist das Kind im Spiegelkabinett, das den Ausweg nicht mehr findet. Ist diese Angst des Kindes, von den eigenen verzerrten Spiegelbildern umstellt zu sein, ist das auch eine Angst des realen Eschkol-Niveau?
First of all, on a concrete level, yes, that was the most frightening place in the amusement park.
Erst einmal ganz konkret, ja. Dieser Ort im Vergnügungspark von Tel Aviv hat mir als Kind am meisten Angst gemacht. Zwischen den Spiegeln gefangen zu sein und nicht zu wissen, wie man aus diesem Labyrinth herauskommt. Aber es ist auch eine Metapher für jemanden wie meine Romanfigur, der in diesem Netz aus Lügen und Geschichten gefangen ist, die er selbst geschaffen hat. Er möchte da raus, weiß aber nicht wie. Denn das sind alles Spiegelungen seiner selbst.
Und es gibt auch einige Running Gags in diesem Buch. Zum Beispiel einen oft erwähnten skandinavischen Erfolgsautor namens Axel Wolf, der lange ich-zentrierte Romane schreibt. Man denkt da sofort an Karl Ove Knausgård. Ist Ihr Buch auch eine Parodie auf diese autofiktionale, selbstverliebte Literatur?
Ich habe gar nicht an Knausgård gedacht, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe mir eher so einen Serienkrimi-Autor vorgestellt, der jedes Jahr einen Roman produziert, eine neue Folge, die eine Fortsetzung des vorherigen Buchs ist. Und er verkauft Millionen Exemplare, aber emotional verbindet ihn nichts damit. Vielleicht schreibt er die Bücher nicht einmal selbst. Ich habe mit so einer industriellen Literatur nichts zu tun. Das ist keine Kunst. Was Autofiktion betrifft, das ist eine legitime Form. Und soziale Medien bestärken uns, über uns selbst zu schreiben. Ich habe für mich als Autor mit diesem Buch herausgefunden, dass ich nicht daran interessiert bin, meine Autobiografie zu schreiben. Noch nicht. Ich bin viel zu sehr Erzähler. Ich bevorzuge Geschichten gegenüber historischer Wahrheit. Denn eine Geschichte zeigt deine Ängste, deine Leidenschaften, wie ein Traum. Und das ist interessanter und irgendwie auch wahrhaftiger, als aufzuschreiben, was mir gerade passiert ist. Da bin ich noch nicht.
Auffallend ist der große Hunger auf Frauen, der prägend ist für ihren Helden. Frauen sind vor allem Objekte der Begierde und Trophäen zur Stärkung seines Selbstbewusstseins. Aber echte Freundschaft gibt es bei ihm nur unter Männern. Warum ist das so?
Ich glaube, er sehnt sich nach Intimität. Mit wem auch immer. Denn seine Frau, glaube ich, liebt ihn nicht mehr, um es einfach auszudrücken. Seine älteste Tochter ist wütend auf ihn, vielleicht zu Recht. Sie ist in ein Internat gegangen und spricht nicht mehr mit ihm. Sein bester Freund liegt im Sterben. Was ihn betrifft, sehnt er sich einfach nach Intimität. Er würde viel geben für einen intimen Moment. Ich glaube, das ist typisch für unsere Zeit. In der Corona-Zeit jetzt wird es noch deutlicher, weil wir einander nicht sehen oder umarmen können. Aber es ist auch eine moderne Krankheit, dieses Fehlen von Intimität. Für mich geht es hier nicht um Männer oder Frauen. Er braucht Intimität, weil er sehr einsam ist.
Zweifellos ist Ihr Roman ein Buch über die Krise des Wahrheitsbegriffs. Und es ist ja auch kein Zufall, dass am Ende des Buchs jemand, wie scheinbar zufällig sagt, so etwas wie Wahrheit gäbe es doch gar nicht mehr, Wahrheit sei passé. Richtig?
When I was beginning this writing process, I felt that the world is full of fake news and full of fiction already.
Als ich mit dem Buch angefangen habe, hatte ich das Gefühl, die Welt ist voller Fake News und voller Fiktion. Und was sollte ich da noch schreiben? Vielleicht ein ganz ehrliches Buch. Und auch als das Buch immer weniger autobiografisch wurde, habe ich versucht, an dieser Ehrlichkeit festzuhalten. Und was mir wirklich gefällt, sind die Reaktionen auf das Buch. Dass die Menschen auf dieses Buch mit ihrer eigenen Ehrlichkeit reagieren. Sie schreiben mir Briefe, beantworten die Fragen im Buch, schreiben Geständnisse oder möchten selber ehrlicher in ihrem Leben sein. Es ist merkwürdig, obwohl das Buch voller Geschichten ist und man dem Erzähler nicht trauen kann, ist es auch ein Ruf nach mehr Ehrlichkeit. Ich glaube, der einzige Ausweg aus der Krise der Hauptfigur, aus dem Labyrinth, über das wir gesprochen haben, ist Ehrlichkeit. Hör auf, Geschichten zu erzählen und sieh der Wahrheit ins Gesicht.
Die Wahrheiten, die Sie einstreuen, vor allem über Politik und Gesellschaft in Israel, sind zum Teil verblüffend, finde ich. Ihr alter Ego ist zum Beispiel Redenschreiber für einen unfähigen und korrupten Politiker. Oder bei einer Lesung in einer Schule muss er feststellen, dass die palästinensische Stimme im Buch einfach gestrichen wurde. Spiegelt sich in diesen Passagen eine Gesellschaft, die sich sehr gern selbst belügt?
Ich bin auch stolz auf diese Teile im Buch. Sie sind wie eine Reise. Einige entstanden, als ich in einem Projekt, das Gastlehrer heißt, unterwegs war. Ich fuhr durch Israel und nach jedem Treffen mit meinen Schülern schrieb ich etwas für mich selbst, wie ein Tagebuch. Teile davon habe ich in das Buch eingebaut. Was Israel betrifft, gibt es zwei zentrale Themen darin. Erstens Zensur oder die Angst, zensiert zu werden. Das ist eine Diskussion, die im Gange war, als ich das Buch geschrieben habe. Und sie dauert noch an. Denn es gab Versuche von Künstlern, größere Loyalität gegenüber der Regierung zu verlangen. Oder sie zu zwingen, nicht zu kritisch zu sein. Oder sie patriotischer zu machen. Wobei, ich glaube, patriotisch zu sein bedeutet, dein Land zu kritisieren. Das ist eins. Und es gab Versuche, mich zu zensieren. Oder Freunde übten Selbstzensur, weil sie Angst hatten, ihr Publikum zu verlieren. Darüber wollte ich schreiben, so direkt und angstfrei und politisch unkorrekt wie möglich. Und zweitens geht es um Korruption und Verlogenheit von Politikern. Als ich noch Werbetexter war, habe ich für einige politische Wahlkampagnen gearbeitet. Und der Umfang an Betrug und Lügen war erstaunlich. Wir hatten jetzt die dritte Regierungswahl in Israel, die damit endete, dass ein Parteichef, der geschworen hatte, niemals eine Regierung mit Netanyahu zu bilden, Teil dieser Regierung wurde und damit alle Versprechen brach, die er seinen Wählern gegeben hat, zu denen ich auch gehöre. Das Gefühl heute in Israel ist, dass man keinem Politiker mehr glauben kann.
Breaking all the promises he made to the people who vote for him, including me. So, feeling now in Israel is that you cannot trust anybody if he's a politician.
Für mich ist Eshkol Nivos Roman ein Einblick in die Krise der Männlichkeit. Ein Roman, der die Verlorenheit und auch Verlogenheit eines Künstlerlebens auslotet und zugleich sehr pointiert, aber nie vereinfachend festhält, was es heute heißt, ein israelischer Künstler zu sein. Die zweite Passage, die Eshkol Nivo für Weiterlesen vorgeschlagen hat, beginnt mit der Frage, warum schreiben Sie nicht über den Holocaust? Und die Geschichte, die er statt einer Antwort erzählt, beginnt in Deutschland. Wir hören noch einmal Eshkol Nivo auf Hebräisch und dann Paul Sonderegger, der die deutsche Übersetzung liest.
למה אתה לא כותב על השואה? הוא ניגש אליי בסוף ההרצאה. גבר נשוא פנים בטוקסידו. ראש הקהילה היהודית בעיר גדולה בגרמניה. הוא החזיק את זה בשתי ידיים, לא באחת. לאות הוקרה, הוא אמר בטון של נאום, למרות שדיבר רק אליי, אנחנו רוצים להעניק לך אוטוביוגרפיה של בן הקהילה שלנו, מרקוס רוזנר.
Warum schreiben Sie nicht über den Holocaust? Er kam am Ende des Vortrags zu mir, ein blasierter Mann, im Smoking, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in einer großen deutschen Stadt. Er hielt es mit beiden Händen fest, nicht nur mit einer. »Als Zeichen des Dankes«, sagte er im Ton einer Rede, obwohl er nur zu mir sprach, »möchten wir Ihnen die Autobiografie unseres Gemeindemitglieds Markus Rosner überreichen.« »Danke«, sagte ich. Er reichte mir das Buch und fügte in verändertem, pietätvollem Ton hinzu, »Markus ist ein Überlebender.« »Danke sehr«, sagte ich und neigte den Kopf, »das bedeutet mir viel.« »Ein fester Einband, sehr fest, 936 Seiten, auf Deutsch, ab und an alte Schwarz-Weiß-Fotos und immer wieder Zeichnungen, hässlich, verzerrt, abstoßend, offenbar von ihm selbst angefertigt. Am nächsten Morgen habe ich versucht, die gewaltige Autobiografie des Markus Rosner in meinen Koffer zu bekommen. Und es nicht geschafft. Ich schwöre, ich habe es nicht geschafft. Der Reißverschluss ging nicht mehr zu, ehrlich. Dann klingelte das Zimmertelefon und ich wusste, die Rezeption ist dran. Oder vielmehr Thomas, mein Begleiter vom Verlag, der anruft, um mich zu drängen, das Taxi warte bereits unten und wir müssten unseren Zug erwischen. Schon einmal haben wir auf dieser Lesereise einen Zug verpasst, meinetwegen. Ich war mitten in einem Brief an die Klar, als mein Telefon klingelte. In der Leitung der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. »Wir haben Ihren Vortrag gestern Abend sehr genossen«, sagte er. »Danke«, erwiderte ich in meinem allerservilsten Ton. »Ehrlich gesagt«, fuhr er fort, »als Sie uns den Titel geschickt haben, wie und wann ich herausfand, dass ich ein jüdischer Schriftsteller bin, da waren wir schon ein wenig erstaunt. Sie sind doch als Jude geboren. Was gibt es da herauszufinden? Dennoch, es war sehr bereichernd.« »Vielen Dank.« »Ich rufe Sie aber wegen etwas anderem an.« »Ja?« »Man hat uns von der Hotelrezeption kontaktiert.« »Ich verstehe. Sie haben offenbar in Ihrem Zimmer das Werk von Markus Rosner vergessen.« »Oh Gott!« »Oh Gott, wenn er davon erführe, was für ein Affront!« »Sicher. Ich habe umgehend einen Kurierdienst beauftragt, Ihnen das Buch in Ihr Hotel zu bringen, in dem Sie heute Nacht sein werden.« »Vielen Dank. Aufrichtigsten Dank. Ich werde Markus selbstverständlich nichts davon erzählen. Bestätigen Sie mir nur per E-Mail, dass das Buch wohlbehalten bei Ihnen eingetroffen ist.« Ich schwöre, diesmal war ich felsenfest entschlossen, das Buch, das wie versprochen per Kurier eintraf, in den Koffer zu stopfen. Aber am nächsten Tag war Schabbat und am Sonntag würden alle Läden in der Stadt geschlossen sein. Also musste ich jetzt schon alle Geschenke für die Kinder kaufen. Da blieb mir keine andere Wahl. Wobei jedes Kind mir eigens seine Wünsche mitgegeben hatte. Und Noam hatte hohe, rosafarbene Gummistiefel gefordert. Und hohe Gummistiefel würden auch so kaum in den Koffer passen. Sprich, entweder die rosafarbenen Gummistiefel oder die Autobiografie des Markus Rosner. Da klingelte das Zimmertelefon und ich wusste, es ist die Rezeption, wusste, es ist Thomas, mein Begleiter vom Verlag, der anruft, um mir Beine zu machen, denn das Taxi wartet bereits und wir haben schon zweimal einen Zug verpasst, meinetwegen. Und Noam macht auch so gerade eine schwere Zeit durch. Was zwischen die Klar und mir abläuft, beeinflusst sie, auch wenn sie nicht darüber redet. Und Mädchen in dem Alter können untereinander so grausam sein. Die ganze Sache mit dem Aussehen ist absolut kritisch für ihr Selbstwertgefühl. Und wenn ich ohne die Gummistiefel nach Hause komme, wird sie maßlos enttäuscht sein. Wohl oder übel und schweren Herzens führte ich eine Selektion durch, schob die Autobiografie des Markus Rosner ganz tief unters Bett und machte mich auf den Weg. Der Zug war schon fast am Ziel und ich kurz davor, meinen Brief an die Klar zu beenden, als mein Telefon klingelte. Der Ton des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde war diesmal nachgerade feindselig, ja sogar bedrohlich, aber seine Wortwahl blieb sachlich. »Das Buch, Sie haben es erneut vergessen. Ein Glück, dass der Besitzer des Hotels Jude ist und so umsichtig war, sich an mich zu wenden. Markus hat, nebenbei erwähnt, auch schon angerufen, um nachzufragen, was Sie zu dem Buch gesagt haben. Ich habe ihm nichts erzählt. Wie könnte ich? Auch so ist er gesundheitlich, weiß Gott, nicht auf der Höhe. Eine solche Sache könnte sein Ende bedeuten. Ihr Schriftsteller habt den Kopf immer ganz woanders, was? Ich habe einen Kurier in das Hotel geschickt, in dem Sie heute Nacht absteigen werden. Auf eigene Rechnung. Sicher, aus eigener Tasche. Aber diesmal, Verehrtester, ja? Am nächsten Morgen habe ich alle Register gezogen. Das Buch in den Koffer zu bekommen, ohne etwas anderes dafür herauszunehmen, war aussichtslos. Also habe ich zwei Hemden, ein paar Socken und ein anderes, dünneres Buch, das ich mitgebracht hatte, und auch eine immer gerne getragene Windjacke ausgepackt und im Hotel gelassen. Der Markus Rosner kam dafür mit. Er hatte schon genug gelitten. Mit ruhigem Gewissen und der Autobiografie von Markus Rosner im Gepäck bin ich vor den Check-in-Schalter am Flughafen getreten. Dort stellte sich heraus, ich hatte Übergewicht. 4 Kilo. »Es sind doch nur 4 Kilo«, flehte ich die arische Abfertigungsdame an. »Das macht 300 € Aufpreis«, meinte sie ungerührt. »Schauen Sie«, ich zog vor ihren Augen das Buch aus dem Koffer, »das Übergewicht kommt nur durch dieses Buch zustande.« »Ich habe es als Geschenk erhalten«, erklärte ich ihr und fügte in verändertem, pietätvollem Ton hinzu, »der Autor ist ein Überlebender. Der einzige, der von denen, die an seiner Hochzeit teilgenommen haben, überlebt hat. Gleich nach der Zeremonie haben sie alle erschossen.« »Macht 300 € Aufpreis, mein Herr«, wiederholte sie. »Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder das Buch hier zu lassen oder es mit ins Flugzeug zu nehmen.« Von dem Moment an waren die Autobiografie des Markus Rosner und ich unzertrennlich. Zwar wurden wir bei der Sicherheitskontrolle für einen Moment getrennt. Die Autobiografie glitt durch den Scanner, während ich eine Leibesvisitation über mich ergehen ließ. Aber gleich danach waren wir wieder vereint. Ein Mann und sein Buch. Gemeinsam spazierten wir durch die Duty-Free-Shops, nur um zu schauen und nichts zu kaufen. Und gemeinsam ließen wir uns schließlich in einem der Cafés des Terminals nieder. Ich legte die Autobiografie Markus Rosners auf den Tisch, neben meinen Becher. Überlegte, ein bisschen darin zu blättern, aber weil das Buch so schwer war, fing der Tisch an zu wackeln. Und weil ich keinen Kaffee verschütten und, Gott behüte, die Zeichnungen in dem Buch von verrenkten Gliedmaßen, verzerrten Gesichtern, einem Berg aus Ohren besudeln wollte, legte ich das Werk, der Not gehorchend, auf den Boden, dicht neben meinen rechten Fuß. Ich trank meinen Kaffee und dachte über den Brief nach, den ich die Klar schrieb. Ich könnte jetzt behaupten, darüber hätte ich das Buch vergessen. Aber die Wahrheit ist, dass mir Markus Rosners Autobiografie in dem Augenblick wieder einfiel, in dem ich das Café verließ. Die Wahrheit ist, dass ich noch immer hätte kehrt machen können, um das Buch wieder einzupacken, mich bücken und es vom Fußboden hätte aufheben können. 5 Schritte, nicht mehr. Einmal schnell bücken und... Aber etwas in mir widersetzte sich. Irgendein Trotzmuskel spannte sich und ließ mich das Weite suchen. Ein paar Tage, nachdem ich wieder zu Hause war, klingelte es an der Tür. Vor der Tür stand ein Kurier von FedEx. Das Paket, das er dabei hatte, hielt er mit beiden Händen. In dem Paket steckte, neben der Autobiografie von Markus Rosner, ein Brief vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. »Es ist schon erstaunlich«, schrieb er, »wie bewegend und einmalig das Schicksal unseres Volkes bestellt ist. Da vergisst ein Jude am Flughafen ein Buch und steigt ins Flugzeug. Wie, sollte man meinen, stehen die Chancen, dass dieses Buch nun aus dem Exil zu ihm zurückfindet? Aber siehe da, genau am selben Tisch nimmt ein anderer Jude Platz. Und was stellt sich heraus? Dieser Jude ist verwandt mit dem Vorsitzenden der Gemeinde, die das Buch als Geschenk überreicht hat. Der Verwandte liest die Widmung, zählt 1 und 1 zusammen und wendet sich an mich. Und so machen sich Kuriere hierher und Expressengel nach dort auf den Weg. Und Söhne kehren wieder. Das Buch ward seinem rechtmäßigen Besitzer im heiligen Lande zurückgegeben. Sagen Sie mir, Ist dies nicht ein offenkundiges Wunder? Ein Zeugnis für das ewige Fortbestehen unseres Volkes und seine Fähigkeit, alle Zeiten zu überdauern? Ich nahm das Buch und trat zu meinem israelischen Bücherschrank. Auf dem passenden Board, dem mit der Holocaust-Literatur, der zweiten Generation der Shoah und der dritten Generation der Shoah, war nicht mal mehr Platz, um noch eine Broschüre unterzubringen. Aber dann, die prophetische, titanenhafte Gestalt des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde vor Augen, schob ich auf dem Board darunter energisch ein paar Erstlingswerke nach rechts und ein paar skandinavische Krimis nach links und vergaß zwischen ihnen die Autobiografie des Markus Rosner. Für immer und ewig.
Ein Auszug aus »Die Wahrheit ist«, dem neuen Roman von Eshkol Nevo. Der vergeblichen Flucht des israelischen Schriftstellers vor der kiloschweren Autobiografie des Holocaust-Überlebenden könnten wir ohne Übersetzung gar nicht folgen. Und diese Übersetzung verdanken wir Markus Lemke, der schon einige Bücher von Eshkol Nevo übersetzt hat, aber auch von Abraham Bet-Jehoshua, Yoram Kanyuk oder Amir Gutfreund. Als Orientalist übersetzt er darüber hinaus aus dem Arabischen zum Beispiel den in Berlin lebenden Iraker Najim Wali oder den ägyptischen Schriftsteller Ala El Aswani. Markus Lemke lebt in Hamburg und dort habe ich ihn am Telefon erreicht. Hallo, Herr Lemke.
Moin, moin, Frau Freundin.
Ivrit, das moderne Hebräisch hat ja eine enorme Bandbreite, die sich natürlich auch in der Literatur des Landes wiederfindet, vom hohen Ton des biblischen Hebräisch bis zum heutigen Slang der Straße, der arabische Einflüsse aufgenommen hat. Wie würden Sie die literarische Sprache von Eshkol Nevo beschreiben?
Ich denke, man kann sagen, er ist bestimmt kein sprachlicher Bilderstürmer und kein Neuerer, wie etwa Edgar Keret. Es ist ja mit seiner extremen Verschriftlichung des Slangs ja stilbildend geworden ist. Nevo ist für mich eine sehr gegenwärtige Stimme, sehr souverän, sehr natürlich in seiner Sprache. Was er allerdings tut und was auch eine Schwierigkeit darstellt, dass er vor allen Dingen in diesem Roman sehr viel mit sprachlichen und kulturellen Markern arbeitet, die für den israelischen Leser eine Fülle von Assoziationen bieten und gleich die Szenerie greifbar machen. Und da steht man als Übersetzer oftmals leider vor Problemen, dass man das wahrnimmt, sich daran freut und gleichzeitig weiß, dass man es nicht rüber retten kann. Genauso bedeutet es eine gewisse Schmerzfähigkeit für das Lektorat, dass sich da auch mit abfinden muss, dass der deutsche Leser, wenn es denn drin bleibt, und ich habe hier an etlichen Stellen darauf bestanden, dass es drin bleibt, dass es dem deutschen Leser an der Stelle nicht so viel sagt, dass man es tut nicht weh, aber natürlich ermöglicht es nicht diese Assoziation in der Tiefe, wie der israelische Leser sie hat. Und das ist für Nevo wirklich charakteristisch, dieses souveräne Bewegen in der Sprache und die Bezugnahme und die Verwendung solcher Marker.
Also es gibt ja zum Beispiel im Buch diese schöne Selbstverteidigung des Schriftstellers, des Alter Egos von Eshkol Nevo, der da sagt, wir können nicht alle Amos Oz sein. Nun ist Amos Oz hierzulande sehr gut bekannt, auch als Streiter für den Frieden, leider verstorben inzwischen. Mhm. Für mich wäre nochmal interessant, Markus Lemke, welche Stellung Eshkol Nevo Ihrer Meinung nach in der Landschaft der israelischen Literatur hat. Ich habe ihn ja eingeführt als einen der beliebtesten Autoren des Landes. Wie würden Sie seine Stellung beschreiben?
Man kann, glaube ich, sagen, dass er in gewissem Sinne ein Mainstream-Autor ist, aber dieses für mein Gefühl im besten Sinne wirklich ist. Es gibt in diesem neuen Roman noch eine sehr, sehr schöne Stelle, wo er sagt, ja, aber wie möchtest du, Autor, denn, dass du rezipiert wirst? Und sagt, alles ist möglich, nur Ich bin kein akademischer Autor. Eine wunderschöne Szene, wo er bei einer Lesung in der Universität, die zu seinen Ehren veranstaltet wird, schrumpft er immer mehr zusammen, wird immer kleiner, weil er das Gefühl hat, das bin gar nicht ich, über den dort gesprochen wird. Das sind nicht meine Bücher. Und am Ende ist er so klein, dass er überhaupt nicht mehr anwesend ist. Und er wird entschuldigt, er sei verhindert gewesen. Er ist bestimmt ein Autor, mit dem das in An- und Abführung literarische Establishment ein bisschen seine Probleme hat, aber das Lesepublikum nicht. Er ist sehr erfolgreich, seine Romane werden regelmäßig zu Theaterstücken verarbeitet. Er hat diese extrem erfolgreiche Schule für kreatives Schreiben gegründet, aus der an erster Stelle die exzellente, die wunderbare Autorin Ayelet Gunder Goshen hervorgegangen ist. Und all das macht ihn manchem ein wenig suspekt, aber für mich ist er tatsächlich eine Stimme seines Landes, die große Authentizität für mich verkörpert.
Interessant ist ja auch gerade an diesem Roman von Eshkol Nevo, dass man ihn ganz genussvoll lesen kann. Er steckt voller Pointen, ist so scheinbar easygoing, spielt auch mit so einem gewissen Voyeurismus, den man als Leser und Leserin ja immer mitbringt. Aber zugleich ist die Konstruktion doch sehr komplex, sowohl was das Private als auch was das Politische im Buch betrifft. Ist das auch typisch für das Werk Eshkol Nevos?
Ich denke schon, und ich glaube, was dort sehr zu Buche schlägt, ist einfach auch seine persönliche Vergangenheit als Psychologe, als ausgebildeter Psychologe. Und das ist etwas, was ich bei ihm extrem schätze, dieses sehr genaue Hinschauen und in Kleinigkeiten, in wirklich sehr fein angelegten Szenen, dies zu transportieren. Also es gibt hier in diesem Roman nur auf zwei Seiten dargestellte Freundschaft zu einem Palästinenser, der in England lebt und der dann nach Israel kommt, um seine Familie zu besuchen. Es gibt Schwierigkeiten bei der Einreise. Der Autor hilft ihm dort heraus. Er fährt zum Flughafen, um ihn dann am Hotel abzusetzen. Und die Schlussszene ist, dass er dann im Wagen sitzen bleibt und beobachtet, um sicherzustellen, dass der Mann, der Freund, doch ins Hotel geht und nirgendwo anders hin. Und dieses latente Misstrauen, dieses Sichergehen wollen, sich nicht gänzlich auszuliefern, das ist eine von ganz, ganz vielen dieser kleinen psychologischen Beobachtungen, die so einen Nachklang haben, was ich bei Nevo wirklich sehr liebe. Und das zieht sich durch alle seine Bücher. Da gibt es eine Fülle solcher kleinen Beobachtungen und nachhallender Szenen.
Vielen Dank, Markus Lemke.
Da nicht für.
Und Toda Rabah, vielen Dank, Eshkol Nevo nach Ra'anana in Israel für das Interview. Ich danke auch dem DTV-Verlag, dass wir den Roman Die Wahrheit ist in Auszügen vorstellen konnten. Das Buch steht in Italien übrigens schon auf der Shortlist für den renommierten Premio Latte Sgrinzane. Bei DTV, in der Übersetzung von Markus Lemke, hat das Buch 432 Seiten und kostet 22 Euro. Weiterlesen, das LCB im RBB geht weiter. Und zwar mit Uwe Timm, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Sie hören ihn im Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Weiterlesen finden Sie auf RBB Kultur, auf lcb.de und ein ganzes Jahr lang als Podcast in der ARD Audiothek und auf iTunes. Lesen Sie weiter und machen Sie es gut, sagt Natascha Freundl.